Liebe Gemeinde, vor etwa einem Jahr hatte ich so eine Diskussion mit jemandem und der sagte mir, ja, also er ist davon überzeugt, wenn es keine Religionen gäbe, dann wäre die Welt friedlicher. Da haben wir also ziemlich diskutiert, aber er hat da so eine Meinung vertreten, die viele auch in unserer Gesellschaft vertreten. Und man hört ja auch immer wieder unerfreuliche Dinge. In den letzten Jahren, Hindus zünden Moscheen in Indien an, Buddhisten in Myanmar vernichten ein ganzes muslimisches Volk oder versuchen es zumindest, islamistische Terroristen begehen Attentate hier bei uns in Europa. Und die Christen? Gerade sind wir ja ziemlich friedlich, aber vielleicht ist das ja nur Zufall. Im Jahr 2000 hat ein Philosoph, Herbert Schnädelbach, einen Text herausgebracht, der trägt den Titel »Der Fluch des Christentums«. Und da erwähnt er so die Dinge, die auch so die Leute auf der Straße auch alle so kennen, die empörenden Kreuzzüge, die brutale Inquisition, den verheerenden Antisemitismus. Kurz, das Christentum ist letztlich eine blutrünstige, intolerante Religion. Und das sind nicht nur so Fehlentwicklungen, sondern seiner Meinung nach ist dieser Christglaube eigentlich nicht zu retten. Das ist wie ein Apfel, der innen faul ist, der sieht vielleicht aus noch ganz nett aus manchmal, aber eigentlich macht das alles keinen Sinn. Das ist ja so die Frage, ist unser Glaube kernfaul oder sind manche Verirrungen, die es gab, doch eher Menschenwerk und eher eine Verdrehung unseres Glaubens? Führt der Glaube an einen Gott zu Intoleranz und Gewalt? Wenn wir so gucken, in den Ländern, wo ein Mensch, in der Regel ist es ja dann ein Mann, an der Macht ist und sagen kann und tun kann, was er will, nehmen wir zum Beispiel mal Nordkorea, wo ein Diktator herrscht, dann ist das etwas, was wir schlimm finden. Und in der Regel passieren ja dann auch schlimme Dinge. Die Bevölkerung in Nordkorea ist arm, immer wieder gibt es Hungersnot. Es tut sich also nichts, das meiste Geld fließt in die Armee und ja, da kann man doch nur sagen, gut, dass es bei uns nicht so ist, dass wir sozusagen einer freiheitlichen Demokratie leben, wo eben nicht ein Einzelner machen kann, was er will und uns vorschreiben kann, was er will. Aber wenn das so ist, dass wir unsere Demokratie schätzen, wie können wir dann an einen Gott glauben? Der kann ja dann auch machen, was er will. Der wird nicht kontrolliert, im Himmel gibt es keine Gewaltenteilung. Es gibt auch keine anderen Götter, die ihn in die Schranken weisen. Der Philosoph Odo Marquardt hat deshalb einmal den Glauben an die vielen Götter gepriesen. Denn wer sich von all den vielen Göttern den eigenen aussucht, der wird auch tolerant sein, wenn ein anderer eben einen anderen aussucht. Es wäre doch schön so, wenn es so, sagen wir mal, so 100 Götter gibt, jeder sucht sich seinen aus und alle sind friedlich. Führt der Glaube an einen einzigen Gott zu Intoleranz und Gewalt? Ist Jesus vielleicht sogar eine Art Diktator, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und damit meint er ja, nur ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gehen wir einmal zurück in die Zeit, in der in der Menschheitsgeschichte zum ersten Mal der Glaube an einen einzigen Gott aufgetaucht ist. Und das war vor etwa 5300 Jahren. Damals war es normalerweise so, jedes Volk, jeder Volksstamm, jeder Staat, viele Staaten bestanden damals eigentlich nur aus einer Stadt, die hatten ihre eigenen Götter, in der Regel. Und diese Götter waren nur für das eigene Volk und für den eigenen Volksstamm zuständig. Die ägyptischen Götter waren nur für die Ägypter zuständig. Und deshalb war das für die ägyptischen Götter auch gar kein Problem, wenn der Pharao meinte, er müsste mal ein anderes Volk angreifen und die Menschen dort zu Sklaven machen. Das waren halt andere. Das waren eigentlich gar keine richtigen Menschen. Das waren andere Götter. Da musste man nicht groß drauf achten. Wenn man in die Geschichte schaut, dann zeigt sich zumindest der Glaube an viele Götter hatte zumindest damals mit Gewaltlosigkeit und Toleranz gar nichts zu tun. Was wurden damals schon alles für Kriege geführt? Dauernd. Aber nun plötzlich tauchte dieser Gedanke an einen einzigen Gott auf, vor etwa 5300 Jahren. An zwei Orten, einmal in Ägypten, da gab es den Pharao Echnaton, der plötzlich, man weiß nicht warum, beschlossen hat, alle ägyptischen Götter abzuschaffen, bis auf den einen, den Sonnengott. Dieser Echnaton, der hatte auch eine hübsche Frau. Die Büste von dieser Frau kann man in einem Berliner Museum noch heute bewundern, die bekannte Nofretete. Aber dieser Glaube in Ägypten an einen Gott hat sich nicht durchgesetzt. Als Echnaton starb, wurde das sofort wieder rückgängig gemacht. Da waren alle ägyptischen Götter wieder in Amt, in Würden und die ganzen Tempel und die ganzen Priester. Und dann gab es noch einen anderen Ort, wo dieser Glaube an einen Gott auftaucht, und das war an dem Berg Sinai, zu dem das Volk Israel gekommen war unter Leitung des Mose. Und da haben sie diese Worte mitbekommen, Anfang der 10 Gebote: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Und jetzt möchte ich mal mit Ihnen sozusagen drei Schatztruhen öffnen, die in diesem Glauben an einen Gott drinstecken. Eine erste Schatztruhe. Wenn es plötzlich nur noch einen Gott gibt, dann bedeutet das, es gibt nicht nur noch einen Gott für mein Volk oder für das Nachbarvolk oder für den Nachbarstaat, sondern für alle Menschen. Ja, sogar für alle Lebewesen. Und das war damals in der Tat ein völlig neuer, revolutionärer Gedanke, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben. Diesen Gedanken gab es damals nicht. Der ist im Alten Testament völlig neu, dass alle Menschen letztlich Schwestern und Brüder sind. Adam und Eva am Anfang der Bibel, die gehören ja nicht einem bestimmten Volk an. Das sind auch keine Juden, sondern das sind Menschen. Sie stehen für den gemeinsamen Beginn der ganzen Menschheit. Ist das etwas Gutes? Ja, das ist es. Denn das konnte man dann im 18. Jahrhundert merken, dass das etwas Gutes ist. Denn da hat die Naturwissenschaft plötzlich gesagt, es gibt ja verschiedene Menschenrassen. Und die sind sehr unterschiedlich. Ein Asiate sieht ein bisschen anders aus als wir. Einer aus Afrika auch. Unterschiedliche Rassen, und die haben eben nicht alle, wie die Bibel behauptet, den gleichen Ursprung. Die Folge war, dass man jetzt plötzlich verschiedene Rassen auch unterschiedlich bewertet hat. Die Schwarzen, die konnte man versklaven, die waren eh ein bisschen minderwertig. Bei uns zur Zeit Hitlers waren es die Juden, auch minderwertige Rasse, braucht man nicht. Die Slawen, die höchst entwickelte Rasse, das war die germanische, die arische. Verschiedene Menschenrassen, die einen verschiedenen Ursprung haben, und sofort fingen die Wertunterschiede wieder an. Die einen mehr wert, die anderen weniger. All das hat mit dem biblischen Gott und dem Glauben an ihn nichts zu tun. Ein Gott erschafft alle Menschen. Und dann geschieht es aber doch, dass er aus dieser Menschheit ein kleines Volk sich erschafft und erwählt. Das Volk Israel. Und trotzdem bleibt aber immer klar, durch Israel will Gott auch alle anderen Völker erwählen. Schon zu Abraham, der ja am Anfang steht, heißt es, in dir sollen gesegnet sein alle Völker der Erde. Auch der Gott Israel ist und bleibt immer der Schöpfer aller Menschen, und alle sind zu seinem Ebenbild geschaffen worden. Der Jude Jesus ist für alle Menschen gestorben und auferstanden. Das ist also die erste Schatztruhe. Alle Menschen haben den gleichen Ursprung, sind letztlich alle Brüder und Schwestern. Und wenn der Kain eben seinem Bruder Abel den Schädel einschlägt, dann liegt das eben nicht an Gott oder an dem Glauben an ihm, sondern es liegt daran, dass der Glaube gefehlt hat, dass sich da jemand nicht an dem orientiert hat, was Gott wollte. Eine zweite Schatztruhe. Nicht nur alle Rassen und Völker sind gleichwertig, auch alle Menschen sind gleichwertig. Ein Kind ist nicht weniger wert als ein Erwachsener. Und wie lange hat es gebraucht in der Menschheitsgeschichte, bis sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat? Noch länger hat es gedauert, dass man gesagt hat, eine Frau ist nicht weniger wert als ein Mann. Ein Sklave ist nicht weniger wert als ein freier Mensch. Oder früher, ein Bauer ist nicht weniger wert als ein Adliger. Dass Jesus für alle gestorben und auferstanden ist, daraus zieht Paulus eine radikale Konsequenz in Galater 3, Vers 28. Nebenbei bemerkt, er hat sich leider nicht immer selber daran gehalten. Er schreibt dort, hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Oder in Apostelgeschichte 2, wo die erste Gemeinde beschrieben wird, da heißt es, aber alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Die Rang- und Wertunterschiede zwischen den Menschen sind aufgehoben. Und das machte diese junge Gemeinde auch für viele, gerade aus der Unterschicht, so attraktiv. Nun, vielleicht klingt das jetzt alles ein bisschen zu schön, alles war harmonisch, alles nett und liebevoll. Aber natürlich haben auch die ersten Christen immer wieder versagt. Das kann man schon an den Jüngern sehen. Petrus, ein Verleugner, Judas, ein Verräter. Johannes und Jakobus, das waren so die ersten Fundamentalisten. Als Jesus einmal in einem Dorf abgelehnt wurde, da haben sie gesagt, ah, Jesus, müssen wir mal einen Blitz vom Himmel schicken lassen, da, dass mal das Dorf in Schutt und Asche gelegt wird. Wer gegen dich ist, weg mit dem. Das kennen wir, das ist wirklich so ein gewalttätiger Fundamentalismus, den Johannes und Jakobus hier vertreten. Aber es heißt, Jesus wehrte ihnen. Nein, Ungläubige mit Gewalt zu bekämpfen, lehnt Jesus ab. Aber man hat nicht immer auf ihn gehört. Ein Beispiel war zum Beispiel Karl der Große. Im 7., 8. Jahrhundert als christlicher König hat er also die Sachsen gewaltsam missioniert und gewaltsam zur Taufe gezwungen unter Strafandrohung. Aber selbst da hat sein wichtigster Berater, der auch ein Kirchenmann und Theologe war, gesagt, man kann nicht erwachsene Menschen zur Taufe zwingen. Das geht, das stimmt mit unserem Glauben überhaupt nicht überein. Also es gab diese Verirrungen immer wieder. Aber macht das die Schätze deshalb wertlos? Die zweite Schatztruhe, es gibt eigentlich keine Wertunterschiede. Es gibt keine Wertunterschiede zwischen uns Menschen, auch wenn wir es bis zum heutigen Tag so machen. Die dritte Schatztruhe, jeder einzelne Mensch ist wichtig. Also ich bin nicht nur wichtig, weil ich Teil der Menschheit bin oder eines tollen Volkes oder Mitglied einer blühenden christlichen Gemeinde, sondern ich persönlich und du persönlich, du wirst von diesem Gott angesprochen. Ich bin der Herr, dein Gott. Bei Jesus kann man das schön sehen, wie er sich immer wieder einzelnen Personen zuwendet. Dieser Frau am Jakobsbrunnen, der Ehebrecherin, dem Betrüger Zachäus. Einzelne Menschen, wo man sagt, die haben es doch gar nicht verdient, nimmt er in den Blick. In unserem Glauben an den einen Gott stecken also so manche Schätze. Zunächst einmal lässt sich das nicht belegen, dass solch ein Glaube intolerant ist oder zur Gewalt führt. Im Gegenteil, wenn Jesus uns sogar auffordert, und das ist ja wirklich eine Aufforderung, da knabbern wir ja bis zum heutigen Tag daran, dass wir unsere Feinde sogar lieben sollen, dann macht das jegliche Gewaltanwendung unmöglich. Und es ist zugleich die höchste Form von Toleranz. Denn Toleranz bedeutet ja, la tolerare, ich ertrage etwas. Zum Beispiel die Meinung von jemandem, die mir überhaupt nicht passt. Wenn man sogar seinen Feind ertragen soll, dann weiß ich nicht, was noch mehr tolerant sein soll als das. Paulus schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Und Augustin schreibt um 400 nach Christus, liebe den Sünder, aber nicht, weil er Sünder ist, sondern weil er Mensch ist. Und Manfred Lütz zieht in seinem Buch Skandal, der Skandal der Skandale, das Fazit, es gab in den ersten 1000 Jahren des Christentums weder Kreuzzüge noch Inquisition oder Hexenverfolgungen, auch keine Pogrome und ebenso wenig eine dauerhafte Kirchenspaltung. Ausnahmen habe ich gesagt, es gab natürlich Ausnahmen, aber insgesamt war in den ersten 1000 Jahren die christliche Religion wirklich eine Religion der Gewaltlosigkeit, der Liebe und auch der Toleranz. Noch ein kleines Beispiel dazu aus der Geschichte. Im Jahr 385 wurde ein Mann der Irrlehre verurteilt von ein paar Bischöfen. Das war jetzt nicht das Problem. Auch im Neuen Testament ist es so, dass man Leute, die dauerhaft durch falsche Lehren die Gemeinde schaden, man die aus der christlichen Gemeinde ausschließen soll. Das muss manchmal sein, aus Liebe zu den anderen, damit nicht völlige Verwirrung herrscht. Jetzt war es so, dass einige Beamten sagten, inzwischen war das Christentum ja auch Staatsreligion, einige Beamten des Kaisers sagten, ja, wenn das aber ein Gotteslästerer ist, dann muss der auch hingerichtet werden. Und dann geschah Folgendes, um diese Todesstrafe zu verhindern, haben sich einige der berühmtesten Kirchenleute der damaligen Zeit, der Erzbischof von Mailand, Ambrosius, und auch der beliebte und bekannte St. Martin, auf den Weg nach Trier gemacht, um diese Hinrichtung zu verhindern. Es war aber vergeblich, der Kaiser hat der Hinrichtung zugestimmt und sie wurde durchgeführt. Nun geschah etwas Interessantes. Der damalige Papst hat alle Bischöfe, die dieses Todesurteil befürwortet haben, die sozusagen den Kaiser unterstützt haben, hat sie alle aus der Kirche ausgeschlossen. Weil damals völlig klar war, niemand darf mit Gewalt zum richtigen Glauben gezwungen werden. Schon der Theologe Tertullian sagte klar im Jahr 200 nach Christus, dass es beim Glauben keinen Zwang geben dürfe. Er plädierte für die Religionsfreiheit und nannte sie damals schon ein Menschenrecht. So interessant, dass unsere Religionsfreiheit in unserem Grundgesetz ist, tatsächlich auch einen christlichen Ursprung hat. Damit könnte ich jetzt schließen, jetzt kommen aber noch zwei Aber. Aber, Herr Kettling, die ersten 1000 Jahre waren ja schön und nett, ne? Aber was hat dieser Philosoph da am Anfang? Kreuzige Inquisition, ja, das kam ja alles im nächsten 1000 Jahren. Wie steht es denn damit? Jetzt mache ich es aber so wie in der Feuerzangenbowle, wo der Lehrer sagt, das kriegen wir später. Deswegen machen wir ja auch noch 3 Wochen diese Predigtreihe. Noch ein anderes Aber. Ja, aber ist es denn nicht intolerant, wenn es im Neuen Testament gesagt wird, nur wer an Jesus glaubt, bekommt ewiges Leben? Das ist schon eine harte Nuss. Ich möchte es mal mit einem Bild sagen. Ob Sie überzeugt, weiß ich nicht. Stellen Sie sich vor, jetzt gibt es eine Firma, die ein Mittel gegen dieses blöde Virus entwickelt. Dann muss natürlich jede und jeder selber entscheiden, ob er es nimmt. Man muss dann aber natürlich auch die Konsequenzen tragen. Aber ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, also dass jemand das Mittel deswegen ablehnen würde, weil er sagen würde, aber es gibt ja nur eins. Von nur einer Firma. Also solange es nicht mindestens 3 Mittel von 3 Firmen gibt, nehme ich da schon mal gar nichts. Das ist ja zutiefst intolerant. Nein, man nimmt natürlich das Mittel, wenn man denkt, das ist gut und das hilft und das kann einen schützen. Und so sollten wir es eben auch bei einem Heilsmittel machen, das uns ewiges Leben schenken möchte. Uns nicht beklagen, dass es vielleicht nur nicht, dass man gerne 5 zur Auswahl hätte, wie das eben in so einer Marktwirtschaft halt gerne so ist, sondern dass man froh ist, dass es überhaupt eins gibt. Dass wir es auch dann dankbar annehmen, um nicht mögliche schlimme Folgen tragen zu müssen. Und auch dankbar anerkennen, dass da jemand ist, der seinen Sohn geschickt hat, der in tiefstes Leid gegangen ist, in schreckliche Qualen, damit wir so ein Heilsmittel haben dürfen. Amen. Und deshalb kann ich auch verstehen, wenn Menschen immer wieder sagen,